Die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin in den 1950er Jahren, das waren Petticoat, Nierentisch und Cocktailsessel. Die Männer schmierten sich Pomade ins Haar, die Frauen trugen Pferdeschwanz. Man hörte Rock'n'Roll und Rockabilly. Oder die Schlager der Zeit, interpretiert von Lolita.
Der weiße Mond von Maratonga.
Freddy.
Fern, so fern dem Heimatland.
So schön, schön war die Zeit.
Oder Conny.
Die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee.
Gutes Benehmen war wichtig und alles sollte seine Ordnung haben und blitzsauber sein. Mitten in diese Zeit wurde Uwe Handke geboren. Die ersten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er in einem Gebäude, das so alt ist wie er. In diesen Tagen präsentiert er sein Fotobuch Corbusierhaus Berlin, eine Hommage. Die Idee kam ihm mehr oder weniger spontan bei einem Besuch in seiner alten Heimstätte. Auf einmal kamen Erinnerungen an seine Kindheit hoch, jedoch heute, gut 60 Jahre nach Fertigstellung des Corbusierhauses, sind manche Haare ergraut und am Corbusierhaus bröckelt an einigen Stellen morscher Beton. Im Studio begrüße ich Uwe Handke, Fotograf, Videokünstler, Musiker und Ex-Bewohner des Berliner Corbusierhauses. Hallo, Herr Handke.
Einen schönen guten Tag, Herr Fischer.
Sie haben, so steht es auf Ihrer Webseite, da habe ich mich nämlich mal ein bisschen umgeguckt, die Fotografie über die Musik entdeckt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, entdeckt über meine Frau eigentlich. Und wir beide haben uns kennengelernt über die Musik. Wir haben nämlich beide zusammen über viele Jahre in einem Saxophonensemble der Musikschule Spandau gespielt. Und wie es manchmal so ist, über das Hobby kommt die Liebe und über die Liebe kommt dann das ein oder andere Hobby noch dazu. Und das war letztendlich die Fotografie, die meine Frau zunächst betrieben hat und mich dazu gebracht hat.
Und was sind so Ihre bevorzugten Motive? Was interessiert Sie am Fotografieren?
Ich habe für mich selbst kennengelernt, dass mich insbesondere Architektur durchaus interessiert, auch Landschaftsfotografie, die ich häufig dann in Schwarz-Weiß-Bilder umsetze, weil ich finde, dass die Schwarz-Weiß-Fotografie auf das Wesentliche reduzieren kann und damit bestimmte Blicke auch nochmal stärker in den Vordergrund stellt.
Ich zitiere mal von Ihrer Webseite, da steht, es bleibt einzig unser Ziel, die bei der Motivwahl erlebte Stimmung dem Betrachter vermitteln zu können. Dies versuchen wir durch den Aufbau des Fotos mit Perspektive und Licht und behutsam vorgenommenen Bearbeitungen. Unsere fotografischen Ansprüche, technisch und gestalterisch, orientieren sich an höchsten Maßstäben und Vorbildern. Welche Vorbilder sind das?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich oder wir Vorbilder aus den bekannten fotografischen Szenen haben. Wir schauen immer wieder, welche Fotografien gibt es, was davon uns gefällt. Das versuchen wir nicht zu kopieren, aber zumindest Anregungen mitzunehmen, wie wir unsere eigene Fotografie gestalten. Und letztendlich das, was wir geschrieben haben auf der Website, was ich geschrieben habe, das gilt, was uns gefällt. Das wollen wir letztendlich festhalten in einem fotografischen Stil, der auch uns gefällt und hoffentlich dann auch den Betrachtern.
Wie orientieren Sie sich denn dann an anderen Fotografien oder einfach nur durch aufmerksames durch die Natur gehen?
Es ist im Wesentlichen das Aufmerksame durch die Natur, durch die Landschaft, durch Gebäude zu gehen, um zu sehen, welche Perspektive, welches Motiv eignet sich am besten, um das auch fotografisch festzuhalten. Also wir haben festgestellt, man darf nie nur mit dem Blick nach vorne richten, man muss auch nach hinten gucken und zwar mehrmals, um einfach zu sehen, welche Motive ergeben sich möglicherweise im Rückblick auch.
Sie haben es fotografiert, Sie haben sich ein Motiv ausgedacht und plötzlich liegt das Bild vor Ihnen. Was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Ob das, was ich gesehen habe, auch mit dem Bild transportiert werden kann. Da habe ich Gott sei Dank meine Frau immer noch als Berater mit dabei, aber auch andere Fotofreunde in unserem Fotoclub, wo man sich austauscht, wie wirkt das Bild, ist das entsprechend gut aufgebaut, kommt das rüber, was man letztendlich möchte, die Motivwahl, die Lichtsetzung so, dass man sagen kann, es spricht auch andere Betrachter an.
Jetzt ganz aktuell haben Sie ein Buch mit Fotografien aus dem Berliner Corbusier-Haus in Schwarz-Weiß veröffentlicht. Was sieht man auf diesen Bildern?
Man sieht auf diesen Bildern, hoffe ich zumindest, den Charme, den dieses Gebäude auf mich zumindest nach wie vor ausübt. Ich muss dazu sagen, dass ich zu diesem Projekt gekommen bin, weil ich eben als Junge hier geboren wurde, und zwar zum praktisch gleichen Fertigstellungstermin wie das Haus selbst auch, nämlich 1958. Meine Eltern sind kurz vorher hier eingezogen. Und wir haben hier 10 Jahre gelebt, sind dann umgezogen ins Märkische Viertel. Danach geriet das Corbusier-Haus ein bisschen aus den Augen. Und erst als ich meiner Frau dann mal den Lebensraum sozusagen meiner Jugend vorstellen wollte, da kamen viele Erinnerungen wieder auf. Und daraus ist letztendlich dieses Fotoprojekt entstanden.
Wenn Sie jetzt heute wieder im Corbusier-Haus sind, so wie jetzt, was fällt Ihnen dann auf im Vergleich zu der Zeit, als Sie hier gelebt haben?
Dass sich viele Dinge schon verändert haben. So Kleinigkeiten, an die man sich dann erinnert, wobei die Erinnerungen immer mehr wieder zum Tragen kommen, je öfter man eigentlich hier das Corbusier-Haus besucht. Also ich zähle mal nur auf, die Waschküche, die es eben schon seit vielen Jahren nicht mehr dort gibt, wo sie eigentlich mal war, nämlich in der 10. Straße. Das sind so Kleinigkeiten, jetzt Kleinigkeiten wie die Post, die nicht mehr da ist, oder die Telefonzellen, die unten im Foyer gestanden haben, oder der Zeitungskiosk. Vor allen Dingen aber auch der ganze Bereich, wo sich die Lebensmittel- und Versorgungsgeschäfte befunden haben, die jetzt zu einer Haustechnikfirma gehören, das hat sich schon alles verändert. Ansonsten vom Äußeren natürlich relativ wenig eigentlich. Klar, es gibt immer Entwicklungen und Veränderungen über den Lauf der Zeit, aber der hat sich für mich nicht so einprägsam dargestellt.
Wie war denn das mit diesen Lebensmittelgeschäften unten im Foyerbereich, im Erdgeschoss? Wie wurde das von den Bewohnern angenommen? War das tatsächlich sehr beliebt und begehrt?
In der Zeit, wo ich hier gelebt habe, kann ich nur sagen, dass es sehr intensiv wahrgenommen wurde. Das Corbusier-Haus war ja ein Dorf in der Stadt, so kann man es eigentlich bezeichnen. Es waren rund 2000 Bewohner hier. Es gab rings um das Heilsberger Dreieck relativ wenig Einkaufsmöglichkeiten. Die nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten waren in der Preußenallee, der Wochenmarkt und am Stäubenplatz einige Läden. Und ansonsten hat man sich also im Wesentlichen hier versorgt. Damals war auch die Mobilität oder die eigene Motorisierung noch nicht so ausgeprägt. Der Parkplatz vor dem Corbusier-Haus, der war praktisch leer. Und insofern war natürlich das Angebot, was sich hier ergeben hat, mit den Lebensmittelläden, mit anderen Läden, Blumenladen, Post, das ist stark frequentiert worden. Und das war letztendlich auch irgendwo ein Ort der Kommunikation untereinander für die Bewohner.
Wie war denn das Miteinander in so einem riesigen Haus mit über 500 Wohnungen? Hat man sich gekannt? Das ist ja eigentlich kaum möglich von der Zahl her, aber wie war denn so der Kontakt zu den Nachbarn?
Man hat sicherlich nicht alle gekannt. Ich muss dafür auch sagen, als 10-jähriger Junge oder im jüngeren Alter nimmt man sowas auch nicht wahr. Da hat man halt seine Spielkameraden, und ich glaube, der Kontakt entstand im Wesentlichen auch über die Familien. Das heißt, es gab viele andere Familien, die eingezogen sind mit gerade geborenen Kindern, mit dazukommenden Kindern, und darüber entstand dann letztendlich auch der Kontakt. Man kann nicht alle kennen, konnte auch nicht alle kennen, aber es gab eben gerade über die Familien, über die Kinder, zahlreiche Kontakte. Wenn ich mir unten die Informationstafeln angucke, dann kommen mir auch viele Namen bekannt vor. Zum Beispiel Striezel, mit der Daniela Striezel bin ich zusammen in die Schule gegangen, mit dem Stefan Krause zusammen in die Schule gegangen. Also das waren so quasi die Anknüpfungspunkte. Und dazu kam dann unter anderem eben auch der Spielplatz, auf dem sich dann sowohl die Kinder als auch die Eltern, in der wesentlichen Zahl eben die Mütter, getroffen haben und darüber die Kontakte geknüpft haben.
War denn das früher auch schon so, dass Sie von Besuchergruppen heimgesucht wurden, im wahrsten Sinne des Wortes? Denn manchmal ist es so, hier fallen ja teilweise irgendwie bis zu 40 Personen gleichzeitig ein, um sich dieses Baudenkmal anzusehen. Gab es das früher auch schon?
Das gab es früher noch nicht, weil da hat man noch nicht an ein Baudenkmal gedacht. Ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Wie gesagt, da muss ich sagen, da bin ich einfach zu jung gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre. Es wird möglicherweise Delegationen gegeben haben, die sich das Ganze aus architektonischer Sicht haben angucken wollen. Aber es war eben für mich jetzt nicht ausgeprägt wahrnehmbar.
Jetzt haben Sie ein Bildband, Sie haben es auch mitgebracht, woraus Sie ein paar Bilder vom 13. März bis zum 29. April hier in der Galerie Treppe B im Corbusier-Haus zeigen. Welche Auswahl haben Sie denn da getroffen?
Es sind Auswahlen, die, ich sag mal, den Stil des Hauses ausmachen. Also zum Beispiel die Betonpfeiler des Unterbaus vom Corbusier-Haus. Detailaufnahmen, teilweise eben Lichtstimmungen, die im Haus durchaus auch sichtbar sind. Was ich versuche mit den Aufnahmen zu transportieren, ist eben das, was ich schon einleitend gesagt habe, der Charme des Corbusier-Hauses nie vergangen ist, sondern es strahlt immer noch einen bestimmten Charme aus. Das Corbusier-Haus wird ja vielfach falsch bezeichnet im Brutalismus des Stils von Corbusier. Das wird auch falsch interpretiert. Es kommt ja letztendlich aus dem französischen Beton Brü, nämlich der nackte Rohbeton. Und da muss man sich schon drauf einlassen, um das auch angenehm zu empfinden. Angenehm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wirkt eben auf eine gewisse Weise auch charmant. Durch die vielen Ecken und Kanten, durch das Rohe, gleichzeitig aber auch durch das Verspielte in der Farbgebung der Loggien zum Beispiel. Also das ist eigentlich die Intention mit meinen Fotografien, nicht nur den Baukörper an sich darzustellen, sondern auch mal in einige Details reinzugehen.
Also praktisch, wenn man von außen das Gebäude sieht und ihn vielleicht als riesigen Kasten wahrnimmt, das Ganze wieder ein bisschen runterzubrechen.
Ganz genau, ja. Also da sind zum Beispiel Fotos drin von einer Dehnungsfuge. Da macht man sich eigentlich gar keinen Kopf drum. Was ist das eigentlich? Wofür wird es benötigt? Klar, weil der Baukörper so groß ist. Das sind so Details oder ein Nottelefon, wo dann eine kleine Duftdose draufsteht mit Hände weg, was dann Widerspruch an sich ist, oder Lichtstimmung in der Treppe B, wo durch das Fenster das Licht auf die Tür reinscheint. Das sind eben so kleine, charmante Details, wie ich sie gefunden habe.
Am 3. April gibt es jetzt auch eine Sonderveranstaltung unter dem Titel Zeitreise, Kindheit im Corbusier-Haus, Geschichten von vor 60 Jahren. Sie haben doch da sicherlich einige Anekdoten auf Lager. Welche fällt Ihnen denn jetzt spontan ein?
Vielleicht eine ganz persönliche Anekdote. Beim Spielen passieren ja ab und zu auch mal Unfälle. Ich bin also gerade mit dem Fahrrad vors Haus gefahren, bin dort mit hingefallen, habe mir ein Schutzblech in meinen Oberschenkel gerammt und bin gleich wieder zu meiner Mutter hoch, die fast in Ohnmacht fiel. Wir gingen also zum Arzt, dem Dr. Völz, hier in der 8. Straße. Der musste allerdings gerufen werden, weil er unten sein Auto vor der Haustür wusch, kam hoch mit Gummistiefeln und vernähte dann die Wunde. Das ist so eine kleine Anekdote, die mir jetzt spontan einfällt.
Aber praktisch, den Arzt auch im Haus zu haben, der dann auch noch eine Wunde vernähen kann. Wo gibt es sowas schon? Wir haben über Ihr Buch gesprochen, das Sie hier im Haus in der Treppe B jetzt vorstellen werden. Wer neugierig geworden ist, wo kann er das Buch bekommen?
Das Buch ist über uns selbst erhältlich. Wir haben ein kleines Unternehmen, chatours.de. Dort kann man es beziehen. Es ist aber auch beziehbar über den Selbstverlagsanbieter ePubli oder auch bei Amazon.
Sehr schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vielen Dank und machen Sie weiterhin schöne Bilder.
Recht herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, mit Ihnen hier zu sprechen. Und ja, bis zur Vernissage spätestens.